Ja, schön euch zu sehen. Ich habe mir heute ein Thema vorgenommen, das ein bisschen herausfordern kann. Ich muss sagen, ich möchte euch damit herausfordern, sondern es fordert mich ja selbst heraus. Und wir gucken mal, dass wir damit jetzt erst einmal halbwegs entspannt starten und auch halbwegs entspannt damit umgehen. Ich möchte nämlich über den besonderen Wert des Redens sprechen, die enorme Wirkung, die Worte haben. Ja? Und du weißt das ja auch von dir, jemand spricht etwas Gutes über dich, du hörst echt ein schönes Kompliment und davon kannst du 2 Monate leben. Ja? Das gibt deiner Seele Auftrieb, das ist Seelenenergie. Ne? Andersherum passt es leider auch, da wird irgendwas Fieses über dir ausgesprochen, womöglich ein boshafter Kommentar und das sitzt. Ja? Du würdest es gerne vergessen und ignorieren, aber das steckt fest wie ein Pfeil und du kriegst ihn nicht raus, denn gesagt ist gesagt. Ja? Das ist so ein bisschen wie bei einem Tattoo. Wenn es gut gestochen ist, ne, und es etwas darstellt, was eine Aussage über dich sein soll, dann guckst du es dir gerne an und zeigst es auch gerne anderen so. Ne? Das gehört zu mir, das bin in gewisser Weise ich. Aber wenn es schlecht gestochen ist, ne, dann kriegst du es trotzdem nicht mehr weg. Und so ist es mit Worten, die sitzen. Und aus diesem Grund spricht auch die Bibel das immer wieder an, welche enorme Bedeutung Worte in unserem Leben haben, auch in unserem gemeinsamen Leben. Und das zeigt sich ganz zu Anfang schon, wo Gott als Schöpfer in Erscheinung tritt und handelt und gerade auch indem er redet, Wirklichkeit schafft. Ne, denn immer wieder heißt es ja, und Gott sprach und es wurde. Und in diese bedeutungsvolle Handlung des Redens hat uns Gott schöpferisch mit hineingenommen. Denn das, was wir Menschen sagen und besonders bewusst wird es einem dadurch, dass kleine Kinder beispielsweise durch das, was man ihnen sagt, das wird, was man ihnen sagt. Ja, das hat also eine wirklichkeitsschaffende Kraft und das sagt mir, will auch uns einladen, sehr achtsam mit Worten umzugehen. So, ich nenne diese Predigt der menschliche Makel und der göttliche Umgang damit. Ja, und ich möchte beide Seiten rausstellen. Es gibt eine menschliche Art zu reden und das meine ich jetzt mal so in dieser zustechenden Art und es gibt einen göttlichen Umgang mit uns Menschen und wie er nämlich auch zu uns spricht und über uns spricht. Ich habe als Text einen, ja, ich sagte schon, herausfordernden Text gewählt. 1. Mose 9, was steht da? Ich lese es uns, ab Vers 18. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gekommen waren, sind Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Diese 3 sind die Söhne Noahs, von ihnen stammen alle Völker der Erde ab. Noah wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und lag entblößt in seinem Zelt. Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen Brüdern. Da nahmen Sem und Japhet eine Decke, diese legten sich beide auf die Schultern, gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Sie hatten ihr Gesicht abgewandt und konnten die Blöße des Vaters nicht sehen. Als Noah aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was ihm sein 2. Sohn angetan hatte, sagte er, verflucht sei Kanaan, der niedrigste Knecht sei er seinen Brüdern. Und weiter sagte er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, Kanaan aber sei sein Knecht. Raum schaffe Gott für Japhet. In Sems Zelten wohne er. Kanaan, in Klammern der Sohn Ham, ne, aber sei sein Knecht. Also, du hast diesen Text jetzt gehört, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, aber dein erster Eindruck wird auch sein, ja, ganz schön herausfordernd. Ich muss sagen, ich musste mich auch erstmal so ein bisschen an den Text und seine Aussagen gewöhnen, weil das kommt schon sehr massiv daher. Aber steigen wir mal ein. Ich nenne den ersten Gedanken die entdeckte Blöße, die bedeckte Blöße. Die entdeckte Blöße und die bedeckte Blöße. Also wir hören von Noah, dass er eine Arche baute. In gewisser Weise war er dadurch auch Zimmermann, ne? Aber er schulte um auf Winzer und erlebt dann aber sowas wie eine zweite Flut, weil er wird dann vom Alkohol weggespült. Ja? Und vielleicht war er nicht gleich Alkoholiker, aber vielleicht war er einfach so begeistert von seinem ersten Chardonnay, den er da braute, dass er sagte, lecker, lecker, lecker. Und irgendwann liegt er am Boden rum und kommt nicht mehr auf die Beine. Mit anderen Worten, er gibt sich die Blöße. Ne? Das haben wir da gelesen. Er gibt sich die Blöße, lag da völlig entblößt rum. Und jetzt könnte man sagen, ja, geht ja gar nicht, peinlich, peinlich, aber es geht überhaupt nicht um das, was ihm da passiert. Es geht nicht um den Ausrutscher, sondern um die Reaktion der Söhne. Das ist sozusagen die Aussage dieses Textes. Da kommt dann der eine Sohn, Ham, entdeckt seinen sturzbetrunkenen Vater und geht raus und sagt zu seinen Brüdern, habt ihr das schon gesehen, ne? Was unserem Vater da passiert ist, also wie peinlich ist das denn? Ein bisschen mehr im Griff sollte man sich schon haben. Man sollte seine eigenen Grenzen im Grunde genommen besser kennen. Das sagt er ihnen. Und die beiden anderen Brüder nehmen aber diese Einladung zu einer Runde Klatsch und Tratsch nicht an, sondern sie nehmen stattdessen eine Decke und dann gehen sie irgendwie so rückwärts in den Raum, wo ihr Vater liegt und legen die Decke über ihn. Gucken ihn dabei noch nicht einmal an. Also etwas umständlich, sehr umständlich, mag mit der Zeit damals zu tun haben. Ne, das war eine patriarchalische Gesellschaft. Da standen Vater und Mutter im Ranking noch ein bisschen höher als heute. Ja. Und trotzdem ist es ein bisschen komisch, wie die beiden damit umgehen, noch nicht einmal hinsehen. Ja? Lesen wir hier. Ich sage nicht, das ist jetzt der Style, in dem wir auch verfahren sollten. Wiederum sage ich, die Botschaft dieses Textes kann schon auch wirklich mit unserer Zeit zu tun haben. Im Grunde genommen finden wir da drin ein zeitloses Thema wieder, aber gerade auch in unserer Zeit, ja, wo sich immer wieder ein Shitstorm nach dem anderen zusammenbraut, wo der öffentliche Fokus massiv auf Fehler gerichtet wird, ja, wo alles gnadenlos kommentiert wird, was irgendwie Fehlerhaftes passiert ist oder wo es irgendwas Unregelmäßiges und Unangemessenes gab. Ne? Heutzutage stürzt man sich da mit Freude drauf und fängt an zu zerfleischen. Aber was ist jetzt eigentlich die Botschaft dieses Textes? Ich mache hier mal so ein erstes Zwischenfazit. Ich glaube, dass dieser Text uns sagen würde, dass Sem und Japhet das Ansehen ihres Vaters schützen, indem sie ihn gerade nicht ansehen und seinen Fehler nicht ansehen, seine Entgleisung nicht ansehen. Sie richten gerade nicht das Spotlight auf diese Entgleisung, auf ihn, mit seinem Fehler, denn ein Spotlight hat es an sich, dass alles andere im Dunkel verschwindet. Sie bedecken das Bild ihres Vaters, das ihn auf einen Fehler reduzieren würde, und sie sorgen dafür, dass auch andere dieses Bild, dieses einseitige Bild von ihm nicht zu Gesicht bekommen. Und gerade das hat Ham nicht gemacht. Der ist einfach rausgegangen und hat vielleicht auch dadurch zugelassen, dass irgendwie die Knechte und Mägde da noch reinlaufen konnten. Also die beiden anderen Söhne bedecken das Bild ihres Vaters und reduzieren ihn gerade dadurch nicht auf seinen Fehler und sorgen auch dafür, dass andere ihn so nicht sehen können. Und als Noah dann wieder wach wird und wieder ein bisschen bei Sinn ist, da kommt es auch zu einer deutlichen Reaktion. Ich will das jetzt nicht kommentieren. Für mich ist das von der Reaktion her ein bisschen drüber. Ja? Aber es geht ja um die Frage, wo steckt denn hier die geistliche Wahrheit, die auch heute noch gelten soll, ja? Die auch heute noch für uns wichtig ist. Und ich glaube, dass die geistliche Wahrheit darin liegt, dass das Weitererzählen von Fehlern, das ins Schaufenster stellen von Fehlern anderer, das Fixieren von Fehlern anderer, den Segen Gottes nicht empfangen kann. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der das gute Bild eines anderen schützt, Segen von Gott empfängt. Und das passiert hier. Die werden gesegnet, weil sie das gute Bild eines anderen geschützt haben. Und ich glaube auch, aber ich komme jetzt auch so ein bisschen ins Interpretieren, ne? Aber ich will jetzt mich auch da nicht vergaloppieren, aber ich glaube, dass Noah vielleicht gar nicht so sehr seiner Wut folgt. Fluchen und Segnen, wörtlich übersetzt, heißt schlechtes Reden, gutes Reden. Ja? So viel kann man erst einmal sagen, das steht im Hebräischen so, für die Bedeutung Fluchen und Segnen und auch im Griechischen, das sind ja die Grundsprachen der Bibel. Aber gerade diese beiden Sorten des Redens, schlechtes Reden, gutes Reden, kommt auch aus einer tieferen Ebene. Und das spätestens sollte uns aufmerken lassen, weil es diese Frage berührt, was wollen wir eigentlich für Menschen sein? Und das Gute und das Schlechte kommt aus uns heraus und fällt auch wieder negativ oder positiv auf uns zurück. Und hier möchte ich uns nochmal einen Text von Jesus bieten, der auch nicht gerade weichgespült daherkommt. Und ihr hört das bitte richtig. Ich predige euch nicht, sondern wir stehen gemeinsam hier unter Gottes Wort. Ja? Matthäus 12. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden, aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Also Jesus sagt hier, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Ja? Und ich glaube, dass das wirklich wahr ist, dass Licht hervorlockt und dass Dunkelheit gebiert. Und dass die Worte, die ein Mensch redet, nur Ausdruck einer tieferen Ebene in ihm sind. Und deswegen ist das so ein wichtiges, ernstes Thema, was für Menschen wollen wir werden oder wollen wir sein? Ich habe ja mal eine ganz gute Anekdote gefunden, die möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar, da besucht eine Freundin und die sitzen da schön beim Kaffee und plaudern nett. Und die Gastgeberin erzählt ihrer Freundin, wie schwer es ihr mit der Nachbarin fällt. Ja? Weil sie sagt, bei der ist nie aufgeräumt. Die Kinder machen so einen vernachlässigten Eindruck. Ständig liegen Dinge im Garten rum und der ist überhaupt auch völlig verwildert. Und schau dir allein, sagt sie, die Wäsche an, die da an der Wäscheleine hängt, völlig verschmutzt. Ne? Die ganzen Bettlagen völlig verschmutzt, guckst dir an. So, dann steht die Freundin auf, geht zur Fensterscheibe, guckt raus in den Garten, guckt sich die Wäsche an, geht zurück und sagt, du, die Flecken da, von denen du meinst, dass sie auf den Bettlaken sind, die sind gar nicht auf den Bettlaken, die sind auf deiner Scheibe. Ja? Also, was will hier die Aussage sein? Ne? Dass unsere Wahrnehmung der Fehler anderer oft mit einem Fehler, mit einer fehlerhaften Perspektive zu tun haben kann, die bei uns liegt. Ne? In dem Sinne sprach Jesus auch mal so, warum stört dich der Splitter im Auge deines Bruders? Ne? Weißt du, was bei dir alles da gerade rumholzt? Ne? Ja, und das ist eine Frage, die möchte ich stellen. Und ich stelle sie zuerst mir, ich möchte sie uns stellen. Wie ist es bei uns? Kennt man mich als jemanden, der gerne gut über andere redet? Oder kennt man mich als jemanden, der gern auch die negativen Seiten eines anderen hervorruft? Kennt man dich als jemanden, der gern gut über die guten Seiten eines Menschen redet oder als jemanden, der gern über die schlechten Seiten eines Menschen redet? Und wir wissen es, an dieser Stelle versagt jeder. Du und ich. Ja? Und trotzdem kann es, und trotzdem ist es eine der großen Klimafragen unserer Zeit. Ja? Tragen wir dazu bei, dass weniger vergiftete Atmosphäre entsteht? Tragen wir dazu bei, dass die Luft rein bleibt, dass das Atmen leichter fällt, dass andere Menschen sich besser wahrnehmen können, ein besseres Bild von sich selbst erkennen können? Oder ist alles vernebelt und dunkel durch das schlechte Reden, das sich diese Menschen schon anhören mussten? Und da glaube ich, dass gerade eine Kirche ein Ort sein soll, von Gott her sein soll, wo eine gute Atmosphäre entsteht. Ja? Wo jeder zu einer guten Atmosphäre beiträgt und die giftigen Emotionen von jedem versucht werden, begrenzt zu halten. Ich komme zu einem zweiten Punkt, den habe ich genannt, die rosa-rote Brille der Gnade Gottes. Die rosa-rote Brille der Gnade Gottes. Ich glaube, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das ist alles sehr gut, aber kommt mir auch ein bisschen übertrieben vor, immer nur das Gute wahrzunehmen. Ja? Das wirkt so ein bisschen süßlich naiv, weil die Realität ist ja offensichtlich doch eine andere. Ne? Und versuchst du dir, den anderen immer schön zu reden oder was soll das Ganze? Ne? So ein bisschen süßlich naiv. Aber hier will ich nochmal zurückkommen an den Anfang. Es ist ja gerade die Art und Weise, wie wir reden, das, was Wirklichkeit schafft. Denn Worte haben eine wirklichkeitsbildende Macht. Gerade die Wirklichkeit ist etwas, was geschaffen wird dadurch, wie wir übereinander reden. Und wie wir uns gegenseitig anschauen. Und da kann... Da können wir alle für uns entdecken, dass wir manchmal das Bild, das wir ausgesprochen haben, über einen anderen kaum noch loswerden, weil wir es so fixiert haben in unseren Gedanken und Worten, dass wir die Brille kaum noch von der Nase bekommen, mit der wir ständig auf diesen einen Menschen schauen. Ja, und da merken wir, dass es eine wirklichkeitsbildende Kraft hat, wie wir reden. Und hier gibt es einen interessanten Vers aus Sprüche 6, Vers 2, den möchte ich dir mal lesen. Du hast dich selbst durch deine Worte gebunden. Du bist ein Gefangener deiner eigenen Worte geworden. Und das hat diese fixierende, diese bindende Wirkung, die Worte haben können, im Guten und im Schlechten. Ja? Und deswegen müssen wir damit so achtsam sein. Auch uns selbst gegenüber. Auch uns selbst gegenüber. Ich weiß, dass ich, wann auch immer das gewesen ist, auf jeden Fall hatte ich schon Kinder, irgendwann mich mal so unfähig in meiner Rolle als Vater erlebt habe, dass ich gedacht habe, und ich war wirklich ernüchtert, enttäuscht, ne, wirklich runter. Und dann habe ich mir selber gesagt, so, wenn es dafür eine Zensur gibt, Wäre das deine Zensur? Dann habe ich es ausgesprochen. Ne? Ja? So in Sachen der Erziehung, das wäre deine Zensur. Kam ich mir sehr realistisch drin vor. Dachte ich, das ist die Wahrheit. Ne? Und keine 10 Sekunden später habe ich gespürt, wie Gott sagt, du entschuldigst dich jetzt dafür. Ja? Bist du dein eigenes Werk oder bist du mein Werk? Bist du das Werk meiner Gnade? Habe ich dich geschaffen zum Lobpreis meiner herrlichen Gnade? Oder bist du das, was du über dich sagst? Bist du das, was ich über dich sage, oder bist du das, was du über dich sagst? Du entschuldigst dich jetzt. Versteht ihr? Und dann habe ich gesagt, ja, ich entschuldige mich jetzt. Das ist nämlich sehr gefährlich, wenn du dich um Kopf und Kragen redest und dir einen Mühlstein an den Hals hängst, der dich nach unten zieht. Und Gott sagt, mache ich nicht mit. Und das ist es ja gerade, dass Gott aus Augen herausschaut, die voller Gnade sind und uns so sieht. Ne? Du hast es vorhin erzählt mit deinem Sohn Sam. Ne? Wie viel Gnade, wie viel Wohlwollen, wie viel Gunst, wie viel Freude und Liebe auf ihm ruhte, egal ob er das richtig trompetete oder falsch trompetete. Das ist der Blick Gottes auf unser Leben. Und wenn uns das so schlecht gelingt, dann sagt Gott, hier hast du eine Brille, die heißt Gnade. Das ist die rosarote Brille. Ja, rosarot, wieder so süßliche Farben, so süßliche Motto. Wo ist denn da die Realität? Und Gott sagt, ich bin die Realität. Und was ich über dich sage, ist die Wahrheit. So, ich sehe dich in Gnaden an. Und ich sehe das, was ich in dir geschaffen habe und was aus deinem Leben noch werden kann. Amen. In dieser Weise merken wir ja auch, waren Sam und Japhet eins mit dem Herzschlag Gottes, weil sie das gute Bild Gottes oder das gute Bild, das Gott über diesen Menschen, in dem Fall ihrem Vater hatte, geschützt haben. Ne? Und auch dafür sorgten, dass er vor anderen nicht doof dasteht. Und du weißt es selber, wie schnell das gelingt, dass wir glauben, was andere über uns reden und denken. Ja? Wir glauben ihnen dann, was sie über uns denken und reden. Aber wie schön wäre es, wenn wir, wir machen unseren Wert daran fest, was andere über uns denken und reden. Aber wie schön wäre es, wenn wir unseren Wert daran festmachen, was wir über andere denken. Wie schön wäre es, wenn wir unseren Wert daran festmachen, was wir über andere reden. Ja? Weil wir daran auch beurteilen können, ob wir in Einklang sind mit Gott, ob Gott auf uns abfärben konnte. Ne? Wenn er gut über andere denkt, dann bin ich ihm doch nahe, wenn ich das auch tue. Wenn er gut über andere redet, dann bin ich ihm doch nahe, wenn ich das auch tue. Daran kann ich meinen Wert und meine innere Größe bemessen. Ja, Gott schaut durch Augen der Gnade, der rosaroten Gnade auf dich und du solltest das auch tun. Es gibt einen geheimnisvollen Text aus Zacharia. Zacharia 3, ich lese den mal. Und ich will da noch dazu sagen, der Name Jeschua ist eigentlich der Name Jesus, ne? Nur so ein bisschen eingedeutscht. Jesus ist so ein bisschen eingedeutscht aus dem Hebräischen Jeshua. Dann zeigte mir der Herr Jeshua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeshua. Der Herr sprach zum Satan, ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Ja, der Herr weist deine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er, hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Ein schöner Text, wir lesen vom Satan, ne, der sagt, da, Schmutz, Flecken, Fehler. Das war sicher richtig. Aber der Satan kann nur richtig. Er kann niemals die Wahrheit aussprechen. Denn Gott ist die Wahrheit. Und Gott sagt, die Wahrheit über ihn ist, alles ist in Ordnung. Und ich nehme deine Klagen nicht an. Und alles, was gegen ihn spricht, wird ausgetauscht durch festliche Kleider. Und das müssen wir auch über uns hören. Du denkst dir, ja, das ist doch aber über Jeschua gesagt und vielleicht gilt das noch irgendwie für Jesus, aber für mich. Aber das ist es ja, dass Jesus in unsere Rolle geschlüpft ist, damit wir uns nicht länger nur von uns her sehen und verstehen, sondern von dem, den Gott uns geschickt hat, damit wir an ihm ein neues Bild von uns selbst begreifen. Und in der Psychologie sagt man ja, dass so dieses Untergründige, das Schlechte in einem, ja, wie ein Schatten ist. Also ein Weg, über diese Untiefen zu sprechen, das Bild des Schattens. Und also bisher ist es ja noch keinem gelungen, seinen Schatten loszuwerden. Ne? So in kirchlichen Kreisen versucht man das dann gerne zu kompensieren durch Wohlanständigkeit, Würdigkeit, was auch immer. Aber du kannst es leugnen, du kannst es verharmlosen, dein Schatten verschwindet trotzdem nicht. Kann man den Schatten nicht doch irgendwie loswerden? Ja, kann man. Ich zeige dir mal ein Bild. So wirst du deinen Schatten los. Ja? Indem du in den Schatten des Kreuzes trittst. Und dieses Kreuz ist ein Ort des Fluches, wo Gott gesagt hat, hier lasse ich mich fixieren. Deswegen sagt man ja auch der Kruzifixus. Hier lasse ich mich auf alles Schlechte, Negative, auf alles Gemeine und Herzlose fixieren. Und wenn du in diesen Schatten trittst, übernehme ich deinen Schatten. Ja? Und das möchte ich dir sagen, dass du dich mit dir selbst aussöhnst und dass du aus diesem versöhnten Blick auf dich selbst auch zu einem barmherzigeren, milderen und gewinnenderen Blick auf andere findest. Weil das brauchen wir alle. Ja? Wir brauchen das alle. Harte, herzlose Worte legen uns lahm, lassen uns bluten, führen zu Verlust von Kraft und Freude. Aber gute Worte über unserem Leben geben uns Kraft und sind wie Wind in unserem Segel. Und das ist das, was Gott in unserem Leben wünscht und will. Und deswegen, Gott redet gut über dich. Schütze auch durch die Art, wie du über dich redest, das gute Bild, das von dir hat, das Gott von dir hat, und schütze es auch im Leben der anderen. Und trete immer wieder in Momenten, wo du denkst, alles versaut, trete in diesen Schatten rein. Ja, das kannst du jetzt auch machen, wenn wir das Abendmahl feiern. Das ist ein guter Moment zu sagen, Jesus, nimm mich auf in deine Gemeinschaft. Amen.